Paulus spricht von der Versöhnung. Und somit sind wir wieder beim Thema Erlösung, mit dem er in Vers 14 begann. Wir haben in Jesus Christus die Erlösung, und das bedeutet Vergebung, das bedeutet Frieden mit Gott, Vers 20, das bedeutet Versöhnung. Sind wir nun versöhnt mit Gott, so haben wir Frieden mit ihm. Aber nun führt er näher aus in den Versen 21 bis 23, was das für uns als Versöhnte speziell bedeutet. In Vers 21 sagt er uns, was es im Blick auf die Vergangenheit für uns bedeutet. In Vers 22 am Anfang, im Blick auf unsere Wende, und im Weiteren im Blick auf unsere Zukunft. Wir wollen jetzt näher auf diese Verse eingehen. Und euch, die ihr einst Entfremdete wart, wir waren nicht immer Fremde, sondern in Adam und Eva waren wir Bekannte. Wir hatten Gemeinschaft mit Gott in Adam und Eva. Ich meine jetzt unsere Voreltern, nicht wir in ihnen, aber sie. Aber mit Adam und Evas Sündenfall ist der Mensch entfremdet worden, Gott ein Fremder geworden. Und Feinde in der Gesinnung, Feinde in der Gesinnung. Das heißt, wir waren Feinde von ihm. Unsere Gesinnung war ihm entgegengestellt, was sich in den bösen Werken äußerte, in den bösen Werken. Die Gesinnung äußerte sich in Taten, in bösen Werken. Euch versöhnte er jetzt aber in dem Leib seines Fleisches oder durch den Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch darzustellen. Jetzt kommt die Wende. Euch versöhnte er jetzt in dem Leib seines Fleisches. Worauf bezieht sich jetzt? Er sagt euch. Er sagt nicht uns in Vers 21. Das dürfte dann bedeuten, dass er nicht allgemein spricht, sondern speziell von den Kolossern. Und wenn es sich auf die Kolosser speziell bezieht, dann könnte es sich oder dürfte es sich auf ihre Umkehr zu Christus beziehen. Das würde aber heißen, dass die Versöhnung, von der da gesprochen wird, am Anfang von Vers 22, versöhnte er jetzt aber, dass diese Versöhnung die Versöhnung in unserem Leben ist. Ich erinnere an 2. Korinther Kapitel 5. Die Stelle möchte ich lesen, sie ist wichtig. 2. Korinther 5, die letzten Verse da. Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war, nein, Vers 18, das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnte. Gott hat uns durch Christus versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Er versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnet und das Wort der Versöhnung in uns legte oder unter uns aufrichtete. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns aufruft, nicht ermahnt, aufruft. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die evangelistische Botschaft aufgrund des Kreuzes. Das ist das Wort von der Versöhnung, das wir zu verkünden haben. Lasst euch versöhnen mit Gott. Aber wenn es in Vers 19 heißt, Gott hat die Welt bereits versöhnt, warum muss sie dann noch versöhnt werden? Vers 20. Hier haben wir die Rede von zwei Versöhnungszeitpunkten. Der erste Versöhnungszeitpunkt ist das Kreuz, wo Gottes Heiligkeit Genüge getan wird durch den Opfertod von Christus. Gott wird versöhnt, das heißt, er wird zufriedengestellt. Das Opfer von Jesus Christus genügt für die Versöhnung. Er sagt, gut, dies reicht aus. Aber damit sind Menschen noch nicht mit ihm versöhnt, persönlich. Die Kreuzestat Christi muss jetzt von jedem Einzelnen angenommen werden. Und dazwischen ist der Ruf, zwischen Kreuz und persönlicher Versöhnung liegt der Ruf zur Versöhnung. Der Ruf kommt an den Menschen, gelangt an den Menschen. Und er heißt, lass dich versöhnen. Gott ist schon versöhnt, aber du musst jetzt versöhnt werden. Das ist also die Versöhnung in unserem biografischen Leben. Und hier haben wir beide. In Vers 20 heißt es, er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Das ist der Grund der Versöhnung. In Vers 22, wenn es heißt, er versöhnte aber jetzt, dann dürfte das die zeitliche oder, Entschuldigung, die persönliche Versöhnung sein. Jetzt also, als ihr das Evangelium hörtet, nachdem Christus gestorben ist, dürftet auch ihr versöhnt werden. Und wenn es dann heißt, anschließend in dem Leib seines Fleisches, dann dürfte das die Präposition in. Und jetzt müssen Sie allerdings kontrollieren in Ihrer Übersetzung, welche Präposition da steht. Vielleicht steht da durch. Kann es sein, dass jemand da durch hat? Versöhnte er durch? Ja? Das ist vielleicht die bessere Übersetzung. Im Griechischen steht hier die Präposition, die wir normalerweise mit in übersetzen. Aber die griechische Präposition in bedeutet manchmal oder hat manchmal instrumentale Bedeutung. Das heißt, wir würden im Deutschen mit durch übersetzen. Das heißt, durch das Instrument seines Leibes sind wir versöhnt. Durch diesen Weg, auf diesem Wege. Aufgrund dessen, dass er im Kreuz starb. Also durch die bessere Übersetzung wahrscheinlich. Versöhnte er jetzt aber durch den Leib seines Fleisches. Nämlich durch den Tod. Durch seinen Tod, von dem er in Vers 20 schon gesprochen hatte. Diesen Opfertod, Blut am Kreuz. Das ist also das Mittel zur Versöhnung. Weiter. Um euch darzustellen, jetzt kommt der zukünftige Aspekt. Die Versöhnung führt dazu, dass wir eines Tages dargestellt werden. Diese Lehre von der Darstellung ist ein interessantes und wichtiges und wertvolles Studierthema oder Studienthema. Man darf sich einmal damit befassen. Wir haben eine Parallelstelle in Epheser 5, wo wir fleckenlos dargestellt werden sollen. Dann auch in Judas am Ende 24 und 25 eine Parallelstelle. Es gibt einige Stellen, die von dieser Darstellung sprechen, wenn wir vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt, dann wird seine Gemeinde Gott dargestellt. Und von dieser Darstellung ist da die Rede. Um euch darzustellen als Heilige und Tadellose. Hier ist wieder die Verwandtschaft mit dem Epheserbrief, ja? Heilige und Tadellose, das heißt Schuldlose. Und, jetzt kommt ein drittes Wort, Unsträfliche vor ihm. Und dieses Wort unsträflich ist ein interessantes Wort. Ich will ein Beispiel gebrauchen. Heute, wenn Sie durch die, über die Grenzen fahren, hier in Europa, in Westeuropa, dann ist das, bedeutet das keine Schwierigkeit mehr. Im Gegenteil, vor kurzem, wann war das? Vor einigen Tagen, glaube ich, sind die Grenzen amtlich in der EU aufgehoben worden. In der EU kommen Sie in die Schweiz, da sind Sie noch nicht in der EU. Also dann ist noch eine Zollgrenze. Aber früher war das anders. Da ging man, musste man also kontrolliert werden. Nur, es war schon lange so, dass wenn man aus dem Land rausreiste, keine Kontrolle war. Nur, wenn man dann einige Meter weiter in das andere Land hineinreiste. Dort war dann die Kontrolle, dort wurde man angehalten. Dementsprechend habe ich mich verhalten, als ich einmal vor vielen Jahren in Frankreich hineinfuhr aus Deutschland. Wir wohnten in Deutschland und ich hatte etwas in Frankreich zu tun und fuhr über die Grenze. Fuhr einfach am deutschen Zoll vorbei Richtung, ich denke es war der Rhein oder der Kanal am Rhein, der die Grenze da bildete. Und so fuhr ich Richtung französischen Zoll. Mit einmal stelle ich fest, dass der deutsche Zoll mich zurückruft. Ich hatte ihn noch gleichsam im Auge, es war kurz nachdem ich vorbeigefahren am Zollhaus, und dann merke ich, ruft er mich zurück. Gut, ich stoße zurück, und das kommt sehr selten vor, aber das war ein interessantes Erlebnis, vielleicht damit ich dieses als Beispiel gebrauchen konnte. Das kann aber immer wieder passieren, wenn man zu schnell durch den Zoll geht. Ja? Moment einmal, ja? Haben Sie etwas zu verzollen? Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Im Grundtext das Wort nicht zurückzurufen. Ja? Wenn wir dort passieren, über die Grenze ins Jenseits, in die Herrlichkeit, dann werden wir nicht zurückgerufen werden. Moment einmal, wo kommen Sie denn her? Haben Sie was? Ja? Nein? Alles geklärt. Pass in Ordnung. Ja? Jesu wegen. Er hat alles schon getan, ja. Er hat für alle Papiere gesorgt, ja. Er hat alles getan. Ich darf frei durchgehen, durchziehen. Wunderbares Wort. Nur müssen wir dabei bleiben, ja. Es geht hier nicht um einzelne Leistungen. Es geht darum, dass wir einfach bei Jesus bleiben. Und dann haben wir alles dieses. Dann sind wir Heilige. Dann sind wir Tadellose. Dann sind wir Unsträfliche, ja. Vor ihm als nicht zurückzurufende. Parallelstelle 1. Johannes 3, Vers 2. Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich jetzt schon. Matthäus 22 haben wir ein anderes Beispiel, das sehr passend ist, von dem Mann mit den nicht geeigneten Hochzeitskleidern. Aber die Frage, die ihm gestellt wird, wenn der Herr des Mahles durch den Saal zieht und die Teilnehmer begrüßt. Die Frage, die er diesem besonderen Gast dann stellt, ist nicht, wieso haben Sie nicht hochzeitliche Kleider an, sondern, wie lautet die Frage, Sie kennen sie ja? Wie? Freund, wie bist du reingekommen? Was hat das damit zu tun, dass er nicht hochzeitliche Kleider hat? Warum fragt er, wie er in den Saal gekommen ist? Was hat das damit zu tun? Warum sagt er nicht, warum haben Sie nicht zu Hause hochzeitliche Kleider angezogen und sind hier mit der richtigen Kleidung angekommen? Ja, warum nicht so? Oder einfach, warum haben Sie kein hochzeitliches Kleid an? Offenbar, und das ist die allgemeine Schlussfolgerung, war die hochzeitliche Kleidung an der Tür, am normalen Eingang zu erhalten. Man kam so, wie man war, bekam dann vom Haus geschenkt oder jetzt für den Tag geliehen das hochzeitliche Kleid. Und die einzige Frage, die dem Herrn des Hauses kommen kann, wenn er sieht, dieser hat nicht ein hochzeitliches Kleid, ist, der kann nicht durch die Tür gekommen sein, der muss durch das Fenster gekommen sein oder irgendwie sonst, ja. Dem waren seine eigenen Kleider so wichtig. Ja? Er dachte, die waren besser als das hochzeitliche Kleid, wahrscheinlich. wenn Sie das Missionsmuseum in Bad Liebenzell einmal besuchen können, vielleicht haben Sie das schon mal getan, es ist besichtigenswert. Da sind allerlei Andenken von Missionsländern. Und da ist eine Darstellung, wie die Chinesen sich diese Geschichte denken. Und da ist dieser Mann in sehr schönem Kleid dargestellt, ja. Und man stellt sich die Geschichte so vor, dass dieser Mann so eingenommen war von seinem eigenen Kleid. Er dachte, das sei wirklich also noch besser als das hochzeitliche Kleid, das ihm angeboten werden würde, sodass er dann einen anderen Weg in den Saal gesucht hat, um dann Eindruck zu machen im Saal mit seinem Kleid, ja. Nur kein Kleid genügt, ja. Und wenn es noch so schön ist, es ist ein Kleid der Selbstgerechtigkeit. Vor Gott taugt nur ein Kleid, das er selbst schenkt. Die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Noch ein weiteres Beispiel also. Die Geschichte aus Matthäus 22 für diese Stelle. Nicht zurückzurufen. Dieser Mann wird dann hinausgeworfen. In Matthäus 22. Diese Stelle, Vers 22 und 23, zeigt uns, dass Gott mit uns beginnt, um uns ans Ziel zu bringen. Er will uns nicht unterwegs liegen lassen. In 5. Mose, und ich weiß nicht genau, wo das steht, ich müsste mir einmal die Stelle besser merken, da steht ein Wort, das uns mal wichtig gemacht wurde durch einen Missionar, der aus China entkommen war nach der kommunistischen Übernahme. Er sprach auf einer Konferenz in Kanada vor sehr vielen Jahren und dieser Konferenz durften wir beiwohnen. Und er erzählte von seiner Gefangenschaft bei den Kommunisten. Seine Familie war schon wohl entkommen, aber er wurde festgenommen. Und in dieser Zeit hatte er schwere Prüfungen natürlich, bis der Herr ihn an ein Wort erinnerte, wohl dieses Wort, an dieses Wort in 5. Mose, wo es heißt, er führte sie heraus, um sie hineinzuführen. Er führte sie, die Kinder Israel dachten, er hätte sie herausgeführt, um sie in der Wüste liegen zu lassen, ja, als sterben zu lassen. Wenn Gott sie geprüft hat, dann konnten sie murren und sagen, ja, sind wir aus Ägypten gekommen, um dann hier als Leichen in der Wüste rumzuliegen? Nein, sagt Gott, er führt sie aus Ägypten heraus, um sie ins Land Kanaan hineinzuführen, nicht um sie zwischendurch irgendwo links liegen zu lassen. Und da sagte der Missionar, das tröstete mich. Gott hat nicht mit mir begonnen, um mich irgendwie unterwegs noch zu verlassen. Er will mich nach Hause bringen. Er wird mir beistehen. Das war ihm ein Trost. Und dieser Vers will uns das zeigen. Gott beginnt mit uns, um uns ans Ziel zu bringen. Und wir sollen uns ans Ziel bringen lassen. Deshalb Vers 23. Wenn ihr im Glauben bleibt. Das ist die Voraussetzung für die Darstellung. Nur Glaube, nicht Leistung, nicht vieles tun. Nur der Glaube an Jesus Christus, nur Vertrauen, das ist die einzige Voraussetzung. Aus Glauben zum Glauben. Römer 1, 16 und 17. Durch Glauben wird man gerettet, wird der Gerechtfertigte gerettet. Aus Glauben zum Glauben. In der Umkehr glauben und es bleibt ein Glaubensleben. Wir werden nicht durch den Glauben gerettet und durch Leistung bewahrt, sondern nur durch den Glauben bewahrt, um dann dargestellt zu werden. Das Bleiben im Glauben ist also die Voraussetzung, wenn ihr im Glauben an Jesus Christus bleibt. Als solche, jetzt wird gezeigt, wie sich das auswirkt, wenn man im Glauben bleibt. Um im Glauben zu bleiben, braucht es einige braucht es einiges, nämlich gegründet zu werden. Wenn man nicht gegründet ist, kann der Glaube schwach werden und weichen. Was heißt es also, im Glauben zu bleiben? Es heißt, gegründet zu werden und gefestigt zu werden. Gegründet spricht von Fundament. Man ist auf ein Fundament gestellt worden und soll auf diesem Fundament bleiben. Es ist wichtig, dieses Fundament zu haben und auf diesem Fundament gegründet zu bleiben. Bleibe auf dem Grund Jesus Christus. Einen anderen Grund kann man nicht legen. Der ist schon gelegt und auf diesem Grund sollen wir bleiben. Und dort festbleiben, gefestigt, gegründet und gefestigt. Das heißt sesshaft, sicher auf diesem Fundament, gebunden ans Fundament. Festhalten, nämlich im Glauben, im Vertrauen. Im Glauben gefestigt. Und dann weiter. Als solche, die nicht abbewegt werden, hier ist Bewahrung, nicht abbewegt werden von der Hoffnung. Es geht in der Tat um eine Hoffnung, um etwas, das noch aussteht, auf das leibliche und das gesellschaftliche Heil haben wir noch zu warten. Es gibt einige, die wollen das leibliche Heil schon jetzt haben. Nur glauben und dann kannst du einen gesunden Leib haben. Nur glauben und dann kann es dir wohlgehen. Dann kannst du Wohlstand haben, Wohlstandsevangelium, das aber kein Evangelium ist, ein falsches Evangelium. Es gibt solche, nur glauben und dieses Wort des Glaubenswort dann sprechen. Ich bekomme einen Mercedes, ja. Ich bekomme einen Mercedes, einen gelben. Ich bekomme dies, ich dieses Haus. Und dann muss man sich das visualisieren, das Wort sprechen und so weiter. Da sind, ist detaillierte Lehre auf diesem, in dieser falschen Lehre. Und das wird im Radio und durch Schrifttum weit verbreitet, auch hier in Westdeutschland. Nicht nur in Amerika, wo die Voraussetzungen einigermaßen besser waren. Heute sind sie schon nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, wie lange dieses Evangelium also noch sich halten kann. In der Sowjetunion könnte sich so ein solches Evangelium kaum halten. Beziehungsweise in den dortigen jetzigen Ländern. Man nimmt so vieles für selbstverständlich. Ja. Hier kann es sich verbreiten. Augenblicklich geht es uns hier noch gut. Wie lange, wissen wir nicht. Paulus sagt, wir haben die Vollendung noch nicht heute, auch nicht, wenn wir glauben und sprechen. Wir müssen Grund haben zum Glauben, nicht, und ein gutes Fundament. Und das gute Fundament sagt, das Kreuz ist dir das Fundament, ja, aber wir bekommen noch nicht alles, das am Kreuz für uns bereitgestellt wurde. Einiges bleibt noch auszuhändigen. Und das ist die leibliche Rettung und die gesellschaftliche. Einige wollen sich so einsetzen für die Veränderung der Gesellschaft. Sie sagen, Christen müssen nicht nur evangelisieren. Sie müssen darauf dringen, dass es bessere Verhältnisse gibt, dass es bessere Rechte gibt, dass es bessere Zustände gibt. Und so wollen sie in die Regierungskreise hineinwirken. Nun, das dürfen wir wie Salz, ja, einen guten Einfluss ausüben. Aber durch Veränderung der Regierung werden wir nicht unsere Zukunft in das Heute hineinbringen. Wir müssen da vorsichtig sein. Der Mensch als solcher wird schlecht bleiben. Bis Jesus kommt, gibt es keine gesellschaftliche Gerechtigkeit. Nur in dem Maße, wie Männer, die in der Regierung sind, das Evangelium annehmen und sich davon bestimmen lassen, nur in diesem Maße kann dort etwas sich ändern. Aber letztlich ist der Staat in dieser Welt dem Untergang geweiht. Wir wissen das von der Offenbarung. Der totalitäre Staat, dagegen war die Sowjetunion und das China, das die kommunistische China, noch ein Paradies vielleicht. Es kommt noch eine ganz andere Situation. Der wahre Totalitarismus kommt noch in Offenbarung 13. Dann kommt die wahre Hoffnung auf andere Zustände, ist noch eine Aussicht. Keine Verheißung auf das körperliche Heil, noch auf das soziale Heil für heute. Aber Christus kommt und er wird schnell kommen. Und da sollte jeder von uns bereit sein. Zunächst wird die Entrückung sein und dann werden wir dargestellt werden. Die Voraussetzung für die Darstellung, wenn man im Glauben gegründet, gefestigt wird und nicht abbewegt wird von der Hoffnung. Das heißt, zu glauben heißt, an der Hoffnung festzuhalten. Zu glauben, dass Gott seine Verheißung einlösen wird. Von dieser Hoffnung und von diesem Glauben auf diese Hoffnung hin wird sehr viel im Hebräerbrief geschrieben. Aber wenn der Glaube gefestigt, gegründet und sich auf die Hoffnung richten soll, dann muss man die gute Botschaft hören, gehört haben und weiterhören. Von der Hoffnung der guten Botschaft, die ihr hörtet. Da ist wieder die Erinnerung daran, dass es sich um die alte Botschaft handelt. Man muss bei dieser Botschaft bleiben, sonst wird der Glaube ein falscher Glaube werden. Der Glaube muss den richtigen Gegenstand haben, das rechte Evangelium. Und dann hat man auch die rechte Hoffnung. Wenn man sich unbiblischen Lehren hingibt, dann hat man nicht den rechten Glauben und dann wird man auch nicht zur Darstellung gelangen. Die ihr hörtet, welche verkündet wurde, um hören zu können, muss man verkünden. Und dieses Evangelium, und daran erinnert er wieder, er hat es ja schon einmal vorhin gesagt, in Vers 6 dürfte es gewesen sein. Diese Botschaft ist eine Botschaft für die ganze Welt. In der ganzen Schöpfung wurde diese Botschaft verkündet. Die Juden gebrauchen das Wort Schöpfung manchmal im Sinne von Menschheit. Und das ist der Sinn, in dem es hier wahrscheinlich gebraucht wird, in der ganzen Menschheit. Das heißt nicht, dass jeder es schon gehört hatte, aber das ist eine Botschaft, die überall verkündet wird und verkündet werden muss, die unter dem Himmel ist. Dessen Diener oder deren Diener ich, Paulus, wurde. Und so leitet er über zu dem nächsten Abschnitt. Er sagt, ich wurde ein Diener dieses Evangeliums und bin bereit gewesen, davon spricht er dann Vers 24, bin bereit gewesen, dafür zu leiden. Das heißt, ich bezeuge, dies ist das richtige Evangelium. Lasst euch nicht abbringen von diesem Evangelium. Er will sie also, während er für sie gebetet hat, festigen im wahren Evangelium. Mit Vers 23 ist Paulus dann an das Ende dieses Abschnitts gekommen, der mit Vers 9 begann, wo er ankündigte, er würde Fürbitte einlegen für die kolossischen Christen, für die Christen in der ganzen Umgegend. Und somit sind wir auch zum Schluss gekommen, dieses zweiten Teils dieses Kapitels, der mit Vers 3 begann, wo überhaupt grundsätzlich vom Gebet die Rede war. Von Vers 3 bis 23 war die Rede von Beten. In 3 bis 8 war Dank noch eingeschlossen. Ab Vers 9 war es Fürbitte für die Leser. Und es war eine Bitte, damit sie erfüllt würden von der Erkenntnis des Willens Gottes. Und diesen Willen hat er schon gleich dann ein wenig ausgeführt. Und ganz besonders dann Jesus Christus in den Mittelpunkt gerückt, um den sich Gottes Wille kreist. Um ihn geht es im Willen Gottes. Er ist die Mitte, er ist der Erste, Anfang und Ende. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, des ersten Kapitels. Paulus bezeugt seine Freude in leidvollem Dienst. Paulus bezeugt seine Freude in leidenvollem Dienst. 24 bis 29. Hier geht es um dreierlei: Dienst, Leiden, Freude. Freude in einem Dienst, in dem man leiden muss. Paulus lässt in diesem Abschnitt die Leser Anteil nehmen an seinem Ergehen. Bis jetzt hat er Anteil genommen an ihrem Ergehen. Dabei hat er ganz besonders noch das Evangelium verdeutlicht. Mit dieser Auskunft über sein Ergehen will er die Leser weiter festigen in der wahren Christusbotschaft. Paulus hat einen höchst wichtigen Dienst. Er hat die Botschaft von Jesus Christus in dieser Welt auszurichten. Das ist die Aufgabe von Paulus, in dieser Welt die Botschaft von Jesus Christus auszurichten. Dieser Dienst bringt viele Leiden mit sich, innerlich und äußerlich. Innerlich Spannung, Sorge, äußerlich Prügel, Schiffbruch, Hunger, Durst und so weiter. Davon spricht er im zweiten Korintherbrief. Trotz dieser Leiden kennt Paulus aber eine Freude, die ihn durchträgt. Diese Freude bezeugt er hier in diesem Abschnitt. Und dieses Zeugnis kann nun zweierlei Wirkung haben. Es zeugt von dem Wert der Christusbotschaft. Wenn Paulus Freude in Leiden hat, dann ist das ein Zeugnis, dass die Christusbotschaft wirklich eine wichtige Botschaft ist. Und weiter, es zeigt den Kolossern, dass auch sie eine Freude kennen dürfen, die alles Schwere in ihrem Leben aufwiegen darf. Auch die Kolosser dürfen eine solche Freude haben in ihren Schwierigkeiten. Noch ein weiteres zur Einleitung. Die Verse 24 bis 29 bilden eine Brücke. Eine Brücke zwischen dem Thema Gebet, das in Vers 3 bis 23 das Thema war, und der konkreten Sorge in Kapitel 2. In Kapitel 2 wird seine Sorge konkret geäußert. Und die Verse 24 bis 29 bilden eine Brücke zwischen dem Thema Gebet und Sorge. Dieser Abschnitt fließt aus dem vorigen Abschnitt hervor, nämlich aus 22 und 23, und mündet dann in Kapitel 2 ein. Bedenken wir, um dieses zu zeigen, die Verse 1, Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 3, 1, Vers 24 bis 2, Vers 3 sind ein Satz im Grundtext. Ein Satz. Da merken wir schon, dass dieser Abschnitt, obwohl er für sich steht, eine Art Brücke ist und dass er einleitet oder überleitet zu Kapitel 2. Das Zeugnis von seiner Freude macht es oder soll es den Kolossern leichter machen, die ernsteren Worte in Kapitel 2 zu hören. In diesen Versen spricht er also von Freude. In Kapitel 2 wird er von Sorge sprechen, aber sie sollen jetzt schon wissen, dass Hoffnung da ist, auch wenn er einiges nun anbringen muss an Sorgeerregendem. In diesen Versen haben wir grundsätzlich zwei Teile. Ähnlich wie oft bei Paulus ist der erste Teil kurz, der zweite länger. Hier ist zunächst das Zeugnis von der Freude als solcher, das Zeugnis von der Freude in Vers 24. Und dann am Ende von Vers 24 bis Ende des Kapitels gibt er den Grund für seine Freude an. Also zuerst das Zeugnis von der Freude, dann der Grund für seine Freude. Lesen wir Vers 24. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und ich fülle auf an eines anderen Stadt, was noch fehlt von der Bedrängnis Christi in meinem Fleisch für seinen Leib, welcher die Gemeinde ist. Wir haben wieder einen reichlich gefüllten Vers vor uns. Nun freue ich mich. Jetzt, nach so vielen Jahren, immer noch. Er ist schon lange Diener, wie er in Vers 23 ansagt, ich bin ein Diener geworden. Nun heute, nach so vielen Jahren, seitdem ich Diener wurde, freue ich mich immer noch, trotz meiner Leiden. Also in meinen Leiden und trotz dieser Leiden habe ich immer noch eine Freude. Schaut einmal, Kolosser, so stark ist Jesus Christus, so stark ist die Christusbotschaft. Sie ist genug. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch. In welchem Sinne sind sie Leiden für die Kolosser? Nun in dem Sinne, dass er bereit war, den Heiden, den Nichtjuden, das Evangelium zu verkünden. Einen kleinen Hinweis oder eine Erinnerung daran haben wir auch in Kapitel 3, Vers 1 und dann noch einmal Kapitel 4, Vers 1, ich, der Gefangene in Christus, für euch. Warum war Paulus Gefangener? Warum litt er in Rom im Gefängnis? Die Geschichte war so. Paulus war der Apostel für die Menschen außerhalb von Israel. Nicht nur, er fing in Israel an, um zu den Heiden zu kommen, das war die Brücke, aber vornehmlich war er schon ausersehen als Heidenapostel. Und jetzt im Verlauf des Erledigens dieses Auftrages kommt er unter anderem nach Ephesus und verkündet dort das Evangelium. Und von dort aus geht es in die ganze Gegend. Er ist also im Raum Kleinasien tätig gewesen für das Evangelium. Und dann kommt er wieder nach Jerusalem für das Fest. Und in Jerusalem besucht er den Tempelplatz. Und auf dem Tempelplatz, oder er hat mit sich Titus, glaube ich, ist es. Und Titus ist ein Heide. Er ist Christ, aber er ist nicht ein Jude. Dort sieht jemand ihn, ein Jude aus Asien. Er ist offenbar auch aus einer dieser Gegenden, wo Paulus das Evangelium verkündet hat, ist aber nicht zum Glauben gekommen. Ist ein Feind des Evangeliums von Paulus, ist ein eifriger Jude. Und er sieht Paulus da mit diesem Heiden. Und dann ruft er aus. Da ist er, der, der die ganze Welt irreführt und so weiter. Und es entsteht ein Pöbel, ein Aufruhr, und man sammelt sich um Paulus, und er wäre vielleicht getötet, wenn nicht die römischen Soldaten gerade in der Nähe, in der Burg, die Burg Antonia war gerade in der Nähe, die strömten gleich raus, als sie dieses sahen, Aufruhr, und haben Paulus verhaftet. Weil sie dachten, es muss ein Grund sein für diesen Aufruhr. Durch diese Verhaftung aber wurde natürlich das Leben von Paulus gerettet. Für ihn war das eine Bewahrung. Aber jetzt ist er, trotz der Bewahrung, ein Gefangener. Warum? Weil er das Evangelium in Ephesus und der ganzen Umgebung dort auch Nichtjuden anbot. Er war ein Jude, der den jüdischen Messias auch Heiden anbot. Und das war für die Juden Irrlehre. Er ist also ein Gefangener Roms und leidet für das Evangelium. Wir wissen, wie die Sache dann weitergeht, ja? Es geht dann weiter über Felix und so weiter, Agrippa, und dann über die Schifffahrt nach Rom. Apostelgeschichte erzählt davon. Und er ist immer noch in Rom als Gefangener. Beziehungsweise, nein, noch nicht das zweite Mal. Dies immer noch das erste Mal. Und schreibt jetzt von Rom aus an die Christen in Kolosse und sagt, ich freue mich in meinen Leiden für euch. Das heißt, ich bin hier ein Gefangener und leide als solcher, weil ich es wagte, gehorsam zu sein und euch und anderen Ähnlichen das Evangelium zu verkünden. Also für euch und für alle nichtjüdischen Christen, die das Evangelium angenommen hatten. Und ich fülle auf, und jetzt kommt ein umständliches oder schwieriges griechisches Wort, ein zusammengestelltes Wort, das wir nun auseinanderflicken müssen und versuchen wollen zu verstehen. Es bedeutet, in diesem Wort liegt der Gedanke an eines anderen statt oder anstatt von anderen. Und wir wissen nicht genau, was gemeint ist, aber anstelle von leidet Paulus. Und zwar leidet er, was noch fehlt. Er leidet das Fehlende an eines anderen Stadt oder ein Stadt von anderen. Und jetzt ist die Frage, wer sind die anderen oder wer ist der andere? Die Bibel lehrt nicht, dass einer für andere leiden kann, stellvertretend. Wenn Paulus eben gesagt hat, für euch, dann ist schon klar geworden, dass er zugunsten anderer leidet. Das heißt, dass er leidet in einem gewissen Sinne wegen anderer Menschen. Aber niemand kann anstelle eines anderen leiden. Das geht nicht. Das kann man schon mal in einem äußeren Sinne, dass man Prügel bekommt anstelle eines anderen. Das geschieht auch mal in der Familie, dass man den Falschen erwischt. Ja. Das ist allerdings unfreiwilligerweise. Ja. Hier geschah es freiwilligerweise. Ich denke, Paulus spricht nicht von der Gemeinde an dieser Stelle. Er erwähnt gleich die Gemeinde, aber in dem Sinne, wie er das am Anfang des Verses tat. Wenn er an Stadt spricht, wenn er an Stadt sagt, dann denke ich, meint er Jesus Christus. Das heißt, er leidet für Christus. Er sagt, er ist ein Botschafter an Christi Stadt. Christus ist im Himmel. Wäre er hier auf Erden, würde er weiter so verkünden, wie er es damals tat. Und viele würden ihn wahrscheinlich hören. Aber er ist im Himmel. Und jetzt sollen wir an seiner Stelle hier verkünden. Allerdings erfahren wir, dass er es durch uns tut, dass er auch in uns wirkt und so weiter. Aber das sind dann die Details. Ansonsten, grundsätzlich, sind wir hier Botschafter an Christi Stadt. Aber wir sind nicht nur Botschafter an Christi Stadt, Diener, sondern auch Nachfolger von Jesus Christus. Und in der Qualität von beidem, als Nachfolger Jesu und als Botschafter oder als Diener Jesu, müssen wir leiden. Und davon sagt Paulus an anderer Stelle mehr, zum Beispiel 2. Korinther 1 und 4, da führt er aus, dass unsere Leiden die Leiden von Christus sind. Alle unsere Leiden, sagt er in Kapitel 1, als Nachfolger und als Apostel oder als Gesandte. Nicht nur, weil wir von Christus zeugen, müssen wir Verfolgung leiden, sondern einfach als Menschen, als Christen. Auch wenn wir krank sind, auch wenn wir Kälte oder Hitze oder was immer, Durst, Hunger leiden müssen. Alle unsere Schwierigkeiten als Christen sind immer die Leiden von Christus gleichzeitig. Wir leiden im Leib die Leiden, wir erleiden im Leib die Leiden des Hauptes. Die Leiden der Gemeinde sind die Leiden des Hauptes. Das Haupt leidet in den Gemeinden. Beispiel: Wenn Jesus den Paulus oder Saulus vor den Toren von Damaskus stellt, dann ruft er, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dieses Wort ist zur Theologie von Paulus geworden. Zunächst wusste er nicht, wer sprach, aber gleich erfuhr er es: Ich bin Jesus von Nazareth. Aber das erste Wort blieb im Ohr. Wer mich war, erfuhr er bald. Mich hieß Jesus von Nazareth. Also, noch einmal, warum verfolgst du Jesus von Nazareth? Saulus hätte antworten können: Jesus, ich verfolge nicht dich. Du warst für mich tot. Ich wollte nichts mit Jesus zu tun haben, der war für mich erledigt. Ich verfolgte solche, die dir nachfolgten. Ich verfolgte andere Menschen. Nicht aber Jesus. Aber er tut das nicht. Sondern er nimmt an, was er hört. Und er nimmt diese Mitteilung ernst. Jesus teilt mit: Wenn du hier in Damaskus Anhänger meines Namens ins Gefängnis tun willst und bis zum Tode leiden lässt, dann hast du mich verfolgt. Wenn du mein Auge, meinen Leib antastest, dann tastest du mich an. Alle Leiden des Leibes sind Leiden des Hauptes. Und so leidet er als Christ anstelle des Hauptes, das heißt für Jesus Christus das Haupt. Mit anderen Worten, in einem gewissen Sinne setzen sich die Leiden Jesu fort im Leib. Seine Leiden am Kreuz sind fertig, das ist klar. Aber wer zu Jesus Christus kommt, und das können wir nicht ganz verstehen, aber es ist uns, das gehört zu unserer Berufung, das gehört zu unserem Los. Paulus macht das deutlich am Ende von Philipper 1. Es ist euch gegönnt worden, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist uns gegönnt. Ja? Das ist ein Vorrecht. Von den Aposteln heißt es, steht das am Ende von Kapitel 5, sie freuten sich, dass sie würdig erachtet wurden, für Christus zu leiden. Sie hielten es für ein Vorrecht, achteten es für ein Vorrecht. Und es ist ein Vorrecht, denn wir werden so mit Christus identifiziert. Und es ist ein Vorrecht, mit Christus, diesem Großen, identifiziert zu werden. Ich denke also, vom ganzen Zusammenhang her, müssen wir so übersetzen: Ich fülle auf an eines anderen Stadt, nämlich anstelle von Christus, was noch fehlt von der Bedrängnis Christi in meinem Fleisch. In meinem Fleisch. Das heißt, er füllt auf, was noch übrig ist in seinem Leben. Jeder von uns hat offenbar nach einem Plan Gottes zu leiden. Jeder von uns. Das ist aber tröstlich zu wissen, dass es ein Maß ist. Nur so viel. Jesus lässt es nicht über dieses Maß hinauskommen. Paulus weiß, das Maß seines Leidens, seines Loses ist noch nicht voll. Und er muss jetzt weiter leiden. Ich bin dabei, aufzufüllen das Maß meiner Leiden in meinem Fleisch. Aber warum geschieht das? Noch einmal sagt er, es ist für seinen Leib, nicht anstelle seines Leibes, anstelle des Leibes, sondern wegen des Leibes, in diesem Sinne für seinen Leib. Er leidet, weil er der Gemeinde, weil er für die Gemeinde da ist. Deswegen, welcher die Gemeinde ist und so weiter. Aber da ist er schon beim Grund seiner Leiden. Und mit diesem Grund befasst er sich bis zum Ende des Kapitels. Der Grund seines Leidens ist, dass er für die Gemeinde da ist. Er leidet also in diesem Sinne für die Gemeinde, für seinen Leib. Haupt und Glieder sind also eins. Die Leiden des Paulus sind die Leiden des Christus und die Leiden des Christus sind die Leiden seiner Gemeinde. Dass Paulus für die Gemeinde leidet, bedeutet auch, dass er für die kolossischen Christen leidet. Deshalb sagt er auch, in meinem Leiden für euch, in meinen Leiden für euch. Sie gehören zur großen Gemeinde und deshalb leidet auch für sie. Einige Schriftstellen, die davon sprechen, dass unsere Gemeinde, unsere Leiden, die Leiden des Christus sind, oder dass wir die Leiden des Christus, des Hauptes, teilen. Ich gebe Ihnen jetzt einige Parallelstellen. Erstens, Hebräer 13, Vers 13. Hebräer 13, Vers 13. Hebräer 11, Vers 26. Hebräer 11, Vers 26. 2. Korinther 2, Vers 10. Ich gehe ja zurückwärts durch die Bibel. 2. Korinther 2, Vers 10. Viertens. 2. Korinther 1, Vers 5. 2. Korinther 1, Vers 5. Nächste Stelle. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Und letzte Stelle, Matthäus 25, Verse 35 und 36. Matthäus 25, 35 und 36. Warum leidet Paulus für die Gemeinde? Weil er ihr Diener wurde. Vers 23, er wurde ihr Diener. Und er dient weiter, trotz seiner Leiden. Vers 25. Deren Diener ich wurde, nach der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist. Nach der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Paulus wurde ein Diener von Gottes wegen. Es ist Gott, der ihn zum Diener bestellt hat. Das hat er sich nicht selbst erwählt. Und er wurde zum Diener, um das Evangelium zu verwalten. Oder nach Epheser 3, die Gnade Gottes, glaube ich, steht euch geschrieben, die Gnade Gottes zu verwalten. Nicht so, wie es die katholische Kirche wähnt, dass der Priester nun das Recht hat, die Gnade der Vergebung zu verteilen, so wie er will, heute 2 für 5 Mark und so weiter, sondern die Botschaft von der Gnade, die hat er auszurichten. Er fügt es auch hier an, um das Wort Gottes ganz auszurichten. Das ist die Verwaltung oder die Haushaltung. Haushaltung ist nicht deutlich genug, Verwaltung ist vielleicht besser. Er hat die Botschaft zu verwalten, das heißt, das Wort Gottes auszurichten. Das Wort ist die neue Botschaft, die Botschaft des Evangeliums. Und er muss sie ganz ausrichten. Was heißt das ganz ausrichten? Er will die Botschaft so vielen Verlorenen wie möglich sagen. Allen Verlorenen will er sie sagen. Überall. Jeden Menschen, sagt er in Vers 28. Er will alle erreichen mit der Botschaft. Zweitens, er verwaltet die Botschaft bei allen Geretteten. Er ist für die ganze Gemeinde da, ob er die Menschen gesehen hat oder nicht. Er ist für die ganze Gemeinde da. Und er muss das Wort Gottes predigen, lehren, klar machen und damit ermahnen, erinnern. Das ist das Nächste. Ganz ausrichten heißt, alle Verlorenen müssen erreicht werden. Zweitens, alle Geretteten müssen gelehrt. Allen Geretteten muss geholfen werden mit dieser Botschaft. Und drittens, ganz ausrichten heißt, könnte auch heißen, das ganze Wort Gottes, die ganze Botschaft ausrichten. Immerhin hat Jesus gesagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Den ephesischen Ältesten kann er sagen in Apostelgeschichte 20, er hätte den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Aber eben diese Verkündigung bringt Leiden mit sich. an der Verkündigung dieser Botschaft löst sich Widerstand aus. Und deshalb entsteht ein Kampf mit dem Feind. Der Feind will es nicht. Er will seine Festgehalten nicht so schnell preisgeben. Vers 26. Ende Vers 25 hat er gesagt, die Verwaltung betrifft das Wort Gottes, das er ganz auszurichten hat. Komma. Das Geheimnis, das seit Beginn der Weltzeiten und der Geschlechter verborgen gewesen ist. Das Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist zunächst das Wort Gottes. Wort Gottes und Geheimnis stehen hier parallel. Und das Wort Gottes ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus. Aber warum wird dieses Wort Gottes ein Geheimnis genannt? Es war ein Geheimnis. Im Alten Testament war zwar davon die Rede, auch dort war vom kommenden leidenden Christus die Rede, aber es war doch sehr verborgen, seit Beginn der Weltzeiten und der Geschlechter verborgen gewesen ist. Jetzt aber geoffenbart wurde seinen Heiligen. Jetzt aber, nachdem Jesus Christus als Erfüllung der Verheißung da ist, ist das Alte im Neuen offenbart, das Alte Testament im Neuen Testament offenbart, und jetzt soll diese Botschaft verkündet werden und auf den Leuchter gestellt werden. Und die heiligen neutestamentlichen Propheten in 2. Petrus 1 sagt Petrus gegen Ende des Kapitels, dass der Heilige Geist heilige Männer Gottes geführt hat. Sie wurden getragen und haben diese Botschaft dann aufgeschrieben. Heilige Männer Gottes, das war die alttestamentliche Botschaft. Aber die neutestamentliche Botschaft ist ähnlicherweise heiligen Männern anvertraut worden, die dann in heiliger Weise diese Botschaft ausgerichtet haben. Aber sie wurde nicht nur den ersten Aposteln, diesen ersten Propheten, anvertraut als Heiligen, sondern hier ist jeder in der Gemeinde Jesu ein Heiliger, und nun wird dieses Wort Gottes einem neuen Volk Gottes anvertraut. Und jeder von uns ist diese Botschaft geoffenbart. Wir haben sie da, die Botschaft, wir haben sie als Offenbarung, und wir haben sie weiterzugeben. Wir haben es Paulus nachzutun. Und so können wir von Paulus lernen. Das Geheimnis war verborgen, ist aber jetzt nicht mehr ein Geheimnis, ist jetzt geoffenbart worden. Warum ist es geoffenbart worden? Vers 27. Welche Gott kennenlassen wollte, welcher der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter denen, die von den Völkern sind. Nicht nur Israel, sondern alle Völker sollen es hören. Und was sollen sie erfahren? Sie sollen den Reichtum der Herrlichkeit erfahren. Den Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, das heißt dieser Evangeliumsbotschaft. Die von den Völkern sind. Leider übersetzt man in der Elberfelder Übersetzung Nationen. Das ist irrig. Und ich weiß nicht warum, weil ich denke, man hat in der neuen Revidierten das noch beibehalten, ja? Oder schreibt man da schon Heiden? Immer noch Nationen. Das ist falsch. Denn es geht nicht um Nationen, es geht um Einzelnen aus den Nationen, aus den Völkern. Das griechische Wort bedeutet nicht nur ganze Völker, sondern es bedeutet Einzelpersonen. Und in diesem Sinne ist die Luther-Übersetzung besser. Heiden. Denn Heiden ist eine Pluralität, ja, eine Mehrzahl. Es geht um eine Vielzahl von Einzelpersonen aus nicht-jüdischen Völkern. Natürlich, dass Israel eingeschlossen war, das ist klar. Jesus war ein Israeliten, kam für Israel, das ist klar, das liegt hinter uns. Paulus will hier deutlich machen, dass es auch für Heiden war. Das heißt, für einzelne Menschen in den Nationen. Das führt etwas irre, wenn man hier Nationen übersetzt, denn es geht um die aus den Nationen, um Einzelpersonen. ich bin keine Nation, ich bin ein Heide, das heißt ein Mensch, ein Nicht-Israelit. Jemand hätte behauptet, ich hätte jüdisches Blut, das werde ich dann eines Tages erfahren, aber heute ist es nicht so wichtig. Dieses Geheimnisses sei unter denen, die von den Völkern sind, welcher Christus in euch ist. Was ist Christus in euch? Da gehen die Meinungen auseinander. Und meistens wird gesagt, das Geheimnis sei Christus in euch. Christus in euch. Aber selbst ein Ausleger wie Lose, der gerade nicht zu den Fundamentalisten zu zählen wäre, meine ich, ein heutiger Ausleger, sagt, der bessere Text, das ist eine Manuskriptfrage, eine Handschriftfrage, jetzt können Sie selbst in Ihrer Besetzung vergleichen, ob welcher steht oder welches. Meistens dürfte welches stehen, ja? Und wie steht's bei der alten Luther-Übersetzung? Welches auch? Oh. Welcher? Und was haben Sie? Und was für eine Übersetzung haben Sie? Luther. Haben Sie? Auf jeden Fall, das hat mit dem griechischen Text zu tun. Und es ist nicht ganz klar, wie die Übersetzer da gedacht haben. Einige haben vielleicht einen anderen Text vor sich gehabt, einige haben vielleicht schon korrigiert. Ich weiß nicht. Aber die Frage ist, wenn von Christus in euch die Rede ist, ist da die Rede vom Geheimnis oder vom Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses? Und der bessere Text dürfte sein, dass welcher oder dieses Wort welche sich auf den Reichtum bezieht und nicht auf das Wort Geheimnis. Und das stimmt mit dem Zusammenhang überein. Das Wort Gottes ist das Geheimnis, nicht Christus in euch. Natürlich spricht das Wort Gottes von Christus in uns. Aber was Paulus hier deutlich machen will, ist, dass wir durch die Verkündigung des Wortes Gottes erfahren sollten, wie reich diese Botschaft ist. Nämlich, es geht darum, dass Christus in uns ist. Im Grunde ist es beides. Das Wort Geheimnis und Reichtum. Aber es geht um eine Betonung, welcher der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei. Nämlich Christus in euch. Das heißt, dieser Reichtum der Herrlichkeit ist, der Christus selbst ist der Reichtum. Und dieser Christus ist in uns. Und das ist die Botschaft, die Paulus verkündet. Jetzt lesen wir noch zum Schluss, welcher Reichtum Christus in euch ist. Und dieser Christus ist nicht nur in uns, sondern vor uns. Er wartet auf uns in der Herrlichkeit. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkünden. Vorsichtig, kontrollieren Sie, den wir verkünden. Paulus verkündet Christus, eine Christusbotschaft. Nicht nur eine Botschaft über Christus, sondern diesen Namen, diese Person ist seine Verkündigung. Und bei Verkünden steht hier ein Wort, das man vielleicht mit weit und breit übersetzen könnte. Katangelizo, das heißt, es ist eine Betonung da, eine Vertiefung oder eine Verbreitung, so wie wenn man im Radio ausstrahlen würde, ja. Also ausstreuen gleichsam oder mit Samen, wie man früher gesät hat. Man streut den Samen aus mit der Hand. So wird das Evangelium ausgestreut in dieser Welt, weit und breit. Und jetzt kommt eine dreifache Betonung. Dreimal gebraucht, oder es ist viermal, dreimal glaube ich, gebraucht Paulus das Wort jeder, wobei wir jeden Menschen mahnen, das heißt erinnern. Wenn man das Evangelium verkündet, muss man es nicht nur einmal sagen, sondern immer wieder. Und jeden Menschen lehren, nicht nur verkünden, sondern wirklich unterweisen, in aller Weisheit, damit wir eines Tages, kann man hinzufügen, jeden Menschen darstellen. Meine lieben Freunde, wenn Sie für Jesus arbeiten wollen, müssen Sie den Wert des Einzelnen erkennen. Ein Missionar aus Pakistan, der bei uns zu Besuch war für einige Tage, sagte mir: Bruder, erachte es nicht als gering, dich mit einem Einzelnen zu beschäftigen. Jesus kennt die Verkündigung vor vielen, aber auch das sich befassen mit einer Frau, mit einem Mann, Nikodemus, mit Einzelpersonen. Wobei wir jeden Menschen einzeln darstellen, als ans Ziel angekommenen, das heißt als Vollendeten. Paulus sieht schon in einem Mann auf dem Marktplatz, einem Heiden, einem Nichtchristen, er sieht schon in ihm die Möglichkeit eines Christusähnlichen in der Vollendung. Und auf jenes Ziel arbeitet er. Er geht in Athen auf den Marktplatz und erzählt von Jesus. Warum? Er will, dass diese Einzelpersonen eines Tages als Christusähnliche ans Ziel angekommen sind. In der Evangelisation, in der Unterweisung, in der Seelsorge, in allen seinen Tätigkeiten ist dieses sein Ziel, dass Menschen Christus ähnlich werden. Das ist, heißt, ans Ziel angekommen. In Christus Jesus.